Gut, hallo. Entschuldigung für die kleine Verspätung, aber wir haben ja viel zu viel Zeit, also kriegen wir das schon alles unter. Wir reden heute über Internet-Meme, Geschichte und Forschungsstand. Ja, ich glaube, der Begriff Internet-Meme ist schon dem einen oder anderen vertraut gewesen und wir selbst fühlen uns auch qualifiziert, zu dem Thema zu sprechen, weil wir dazu gerade, wie navigiere ich vorwärts, mit der Pfeiltaste, ein kleines Buch geschrieben haben für die Kurz- und Geek-Reihe des O'Reilly Verlags, so genug Werbung.
Das ist eine Dauerwerbesendung.
Ja, die Präsentation enthält viele URLs, die es erlauben, das, worüber wir hier sehr kursorisch hinwegfliegen, vertiefend nachzurecherchieren. Damit diese URLs nicht total im Raum versanden, ist die Präsentation mitsamt den URLs auch im Internet runterzuladen als PDF und damit für Interessierte live mitzuverfolgen. Ich hoffe, jeder, der uns interessiert, konnte die Adresse bereits aufschreiben, ansonsten müssen wir halt nachher nochmal dorthin springen. Kann ich weiter? Ja, gut. Das ist grob der Ablauf. Zuerst reden wir über die Definition, was meinen wir überhaupt mit dem Begriff Internet-Meme. Dann rede ich ein bisschen über die Vor- und Frühgeschichte der Internet-Meme-Kultur. Dann gibt es von Lehmann hier zu meiner Rechten eine vertiefende Betrachtung des Meme-Ökosystems Imageboards. Dann reden wir über Anlaufstellen zum weiteren Eigenstudium, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte, also beispielsweise mit bestimmten Internet-Memen oder mit der Frage, was gibt es so für Internet-Meme in einem bestimmten Forum im Netz und wie hat sich das so geschichtlich entwickelt, welche Webseiten kann man da so anlaufen zur Eigenrecherche. Dann, was sagt die Wissenschaft dazu, was ist so der wissenschaftliche Forschungsstand zu dem Thema. Sechstens, Quellen, das war ursprünglich, als wir die URLs alle in die letzte Folie packen wollten. Das haben wir jetzt quasi in den Restvortrag ausgelagert.
Immer noch Pfeiltaste.
Ja, aber die Leertaste hat auch funktioniert, überraschenderweise. Erstmal unsere Arbeitsdefinition von Internet-Memen ist relativ banal. Inhalte, die sich viral im Internet verbreiten und entwickeln. Das einzige Wort, was daran vielleicht ein Fragezeichen aufblinken lassen könnte, ist meines Erachtens viral. Virale Inhalte sind nach unserem Verständnis Inhalte, die ihre Empfänger zu ihren Sendern machen. Also meinetwegen eine bestimmte Phrase, die ich höre und die ich dann in meinen eigenen Sprachgebrauch einfließen lasse. Oder vielleicht eine Melodie, die ich höre und dann in meinem eigenen durch die Welt laufen und dabei vor mich herpfeifen, dann halt auch reproduziere. Bezogen aufs Internet sind dann solche Inhalte oftmals beispielsweise populäre YouTube-Videos, also Videos, die dadurch populär werden, indem Leute halt massiv die Links verbreiten in E-Mails, in Blogs, auf Twitter oder dergleichen, weil sie sagen, du sollst auch dieses niedliche Baby-Video gucken, vielleicht interessiert dich das ja. Allerdings auch in gewissem Sinne bestimmte Formulierungen, bestimmte sprachliche Formeln, wie beispielsweise Akronyme wie LOL oder wie Smileys, die halt auch irgendwo einmal noch nicht so weit verbreitet waren, benutzt wurden, von anderen Leuten dann gesehen wurden, für eine gute Idee gehalten und kopiert wurden in ihrer eigenen Sprachgebrauch oder halt solche schablonenartigen Formeln wie LOLCATS, also sprich Bilder von Katzen, auf die man bestimmte Formen von Schrifttext aufprägt und der Schrifttext kann dann beispielsweise unter Beibehaltung des Bildes variiert werden, damit er in einen neuen Kontext passt. All das sind halt Beispiele für Inhalte oder Inhaltsformeln, die sich dadurch verbreiten, dass bestimmte Leute sie zuerst wahrnehmen und dann in ihre eigenen Äußerungen im Netz übernehmen. Allerdings diese Idee, dass es Inhalte gibt, die sich auf diese Weise durch Nachahmung verbreiten, die ist auch nicht neu und das gab es im Grunde genommen auch schon vor dem Internet. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass menschliche Kultur sich eigentlich schon immer über Nachahmung verbreitet hat. Also beispielsweise, wenn wir uns so anschauen, Dinge wie Witze, Lieder oder Märchen, das sind halt alles Formen, die üblicherweise sich dadurch verbreitet haben, dass irgendjemand sie gehört, wahrgenommen hat und dass Leute, die das getan haben, sie dann halt in ihren eigenen Äußerungen reproduziert haben, indem sie die Witze nacherzählt haben, die Lieder nachgesungen haben oder halt die Märchen von Generation zu Generation immer wieder meinetwegen den Kindern oder auch anderen weitererzählt haben. Und dafür hat man dann auch schon Beispiele, wo diese Sachen halt auch nicht nur eins zu eins kopiert wurden, sondern sich auch entwickelt haben. Also weil beispielsweise irgendjemand bei einem Witz eine bessere Pointe einfiel und er ihn so weiterentwickelt hat. Das heißt, diese Inhalte haben sich gewissermaßen viral verbreitet und entwickelt. Und diese Verbreitungs- und Entwicklungsmechanismen sind beispielsweise Gegenstand der Folkloristik, die sich traditionell vor allem tatsächlich diesen mündlichen Formen widmet. Also Lieder, Gedichte, Witze sind ja halt Formen, die sich schon seit Jahrtausenden allerdings dann halt rein mündlich oft verbreitet haben. Und dann gibt es natürlich so den weiteren Schritt, dass es bestimmte Formen von Medientechnologie gibt, die auch benutzt werden können, um Inhalte halt aufzuzeichnen, zu verbreiten, zu reproduzieren. Und auch das ist teilweise schon Gegenstand der Folkloristik, die sich dann beispielsweise so Dingen widmet wie Graffiti oder meinetwegen Kritzeleien auf Klotüren, wo man dann halt auch Beispiele findet, dass bestimmte Phrasen, bestimmte Sprüche immer wieder und wieder von Leuten kopiert werden. Aber wenn wir natürlich über Internetmeme reden, dann geht es um den, um eben solche Formen eben unterm Kontext ja, des Internets oder etwas weiter gefasst, wenn man das historisch versucht, etwas auszuweiten, bestimmter Formen von Telekommunikation. Auch diese Medientechniken fallen nicht so einfach aus dem Himmel, da gibt es auch lange Vorgeschichten. Also beispielsweise kann man zurückgehen bis zur Telegrafie oder zumindest bis zum Amateurfunk, um Beispiele zu finden für bestimmte Inhalte beispielsweise, die sich auch schon in diesen Kulturtechniken gewissermaßen viral verbreitet haben und teilweise noch heute bis in die Internetkultur Spuren hinterlassen. Also das fängt bei so Banalitäten an, wie bestimmten sprachlichen Abkürzungen, wie beispielsweise aus dem Amateurfunk, wie CU für man sieht sich gewissermaßen, was auch heute noch teilweise in Chats im Internet verwendet wird. Oder wenn man dann etwas weitergeht, einen größeren Sprung macht, wenn man beispielsweise sich anschaut, wie Amateurfunker per Funkfernschreiber Schrifttext untereinander ausgetauscht haben und vor allem auch Schrifttext, der grafisch benutzt wird, dann stößt man beispielsweise in den 70er Jahren darauf, dass Amateurfunker untereinander beispielsweise Katzenbilder untereinander hin und her geschickt haben, die dann halt, wie man hier sieht, als eine Art Proto-ASCII-Kunst funktioniert haben. Das heißt, sie bestehen nur aus bestimmten Sonderzeichen und Buchstaben. Dieses Beispiel ist unter dieser Adresse zu finden. Das Interessante jetzt an diesem Bild, das ist nur ein Ausschnitt aus einem relativ langen Motiv, das in voller Breite nicht sinnvoll auf die Folie gepasst hätte, ohne dass man die einzelnen Buchstaben nicht mehr hätte erkennen können. Allerdings, wenn man dann runtergeht, findet man dann beispielsweise diese Notiz, die im Grunde genommen sagt, der und der hat dieses Kunstwerk erschaffen und es wurde weitergereicht über die und die und die Rufzeichen einzelner Funker. Das heißt, man sieht so eine Weiterreichkette und das ist dann halt auch schon so ein Beispiel für Leute empfangen einen bestimmten Text und reichen ihn dann weiter, binden ihn sozusagen in ihre eigenen Äußerungen ein. Dann, in den 80er Jahren kommt dann schon so die Internetkultur immer näher, soweit wir halt die großen Foren, Diskussionsforenwelten beispielsweise des Usenet haben oder die Mailbox-Welt, wo schon Vorformen von vielem, was wir heute so als Netzkultur betrachten, entstanden sind. Beispielsweise so, dort finden sich dann beispielsweise schon sehr weit verbreitet bestimmte Akronyme oder die Nutzung von Smileys. Darunter sind dann so Adressen, wo man so einige der Legenden oder Erzählungen, wo diese zuerst auftauchten, nachlesen kann. Und beispielsweise auch schon bestimmte Formen eben wieder von Schriftgrafik. Beispielsweise viel verbreitetes Meme war halt die Silly Cow. Das heißt, man hat ASCII-Kunstkühe gemalt und die halt einerseits aus Freude an diesen lustigen Kühen dann natürlich immer wieder in bestimmte Foren gepostet, aber sich vor allem auch immer wieder neue ausgedacht. Das heißt, Leute haben sich eigene neue Variationen dieser Kühe zurechtgelegt. Und dann sind dann halt hunderte dieser Variationen entstanden, von denen jetzt hier nur vier Beispiele zu sehen sind. Dann in den 90ern Internet Mainstream und mit ihm vor allem das World Wide Web. Und da haben wir dann eigentlich schon eine ziemlich reichhaltige Kultur des, beispielsweise von einer bestimmten Form von Amateurkunst, das Web, das nicht nur besteht aus Webseiten von Universitäten oder vergleichbaren Institutionen, sondern vor allem auch von kleinen Leuten, die sich ihre eigene kleine Homepage basteln und das mit einem großen kreativen Überschuss tun, beispielsweise auf Webhostern wie GeoCities, Seiten, die dann halt beispielsweise so aussehen oder so, was so künstlerische Stile sind, die heute stark belächelt werden, die allerdings bereits sehr viel Interessantes in sich tragen, wenn man das Ganze unter dem Aspekt der Internet-Meme-Geschichte betrachtet. Denn was man dort vor allem sieht, ist beispielsweise, dass es viele Motive gibt, viele beispielsweise GIF-Animationen oder andere kleine Grafiken, die halt sich auf diesen Webseiten epidemisch ausbreiten, weil irgendjemand sie halt auf irgendeiner Webseite gesehen hat und sie dann halt die Datei einfach kopiert hat auf die eigene Webseite. Also so Elemente wie beispielsweise Baustellenschilder oder elaborierte Trennlinien, die halt eingebunden werden. Das sind halt so Sachen, die funktionieren dadurch, Leute sehen diese Sachen auf irgendeiner Webseite, klauen sie, binden sie auf ihre eigenen Webseiten, also ihre eigenen Internetäußerungen ein. Dann in dieser Zeit gibt es dann beispielsweise auch schon elaboriertere Bildmeme, wie beispielsweise das 8 My Balls Meme. Jemand hat halt so eine Webseite gemacht, wo man Mr. T sieht, dem per Sprechblasen das Bedürfnis nach dem Verzehr von Balls, also vulgär Hoden, in den Mund gelegt wird. Und man kann sich über die humoristischen Meriten dieses Einfalls streiten. Allerdings hat er viele Leute, mehrere hundert Webseitenbetreiber animiert, sich auch immer wieder eigene Variationen dieses Ganzen auszudenken und andere Figuren der Populärkultur halt mit dem selben Bedürfnis auszustatten auf diversen Webseiten. Ja, darüber kann, auf der Enzyklopädie Dramatik kann man damit dazu lesen. Dann hat man im Grunde mit der Jahrtausendwende eigentlich so einen Schritt, wo man dann merkt, diese Amateurkultur findet eigentlich immer weniger darin statt, dass Leute sich eigene persönliche Webseiten basteln, sondern dass halt Multimedia-Foren aus dem Boden sprießen, wo Leute halt verschiedenen multimedialen Formen eigene Inhalte als Nutzer hochladen können. Also beispielsweise so das Flash-Animation- und Spieleportal Newgrounds, ytmnd.com, worüber ich gleich noch was später noch was sagen werde, YouTube für Videos, Twitter auch, kann man auch dazu zählen, weil es halt eine bestimmte Form für schriftliche Inhalte ist, die man loswerden kann, oder halt Tumblr. Und es gibt halt jede dieser verschiedenen Räume macht halt so eigene Formen von Internet-Memen auf, die so auf bestimmte Weise multimediale Besonderheiten haben. Und ein Raum, auf den wir uns besonders konzentrieren wollen, ist halt die Welt der Image-Boards. Und darüber redet Herr Lehmann.
Ja, hallo. Ja, bei Imageboards, die kennt ihr vermutlich alle, im Gegensatz zu den Leuten, bei denen wir das letzte Mal den Vortrag gehalten haben, handelt es sich um bestimmte Internetforen, die recht populär sind. Und ich erzähle jetzt kurz was dazu, wie die historisch halt sich verbreitet haben und welche Merkmale die haben, was das für eine Memekultur heißt. Das steht auch nochmal in unserem Buch in Besser. Imageboards wurden erfunden als, also in Vorgängerform der Imageboards, als 1999 in Japan das Textboard 2-Channel entwickelt wurde. Das war ein Forum, auf dem Leute anonym oder pseudonym Beiträge veröffentlicht haben, die begrenzt archiviert wurden. Also nicht so kurz wie heutzutage auf Seiten wie 4chan oder so. Aber ich glaube, es gab dann ein Bezahlarchiv für längere Sachen, aus denen Sachen auch bei Unpopularität gelöscht wurden. Und da gab es so Sachen wie Shift-JRS-Art. Shift-JRS ist so das japanische Äquivalent zu ASCII, also ein früheres Zeichenset zum Abbilden von Bytes auf Buchstaben. Da wurden dann solche Illustrationen gemacht. Im modernen Kontext gibt es sogar extra Schriftarten, die das beibehalten, dass die Zeichen genauso breit sind wie früher, als halt alle möglichen Zeichen gleich breit waren oder höchstens doppelt so breit. Und 2001 kamen dann Leute auf die Idee, es kann ja sein, dass man nicht nur ein Textforum möchte, sondern auch ein Bildforum, ein sogenanntes Imageboard, das ist Englisch. Und da wurde halt Futaba Channel, auch als 2chan bezeichnet, gegründet. Und ja, so ein Imageboard sieht ungefähr so aus. Man sieht, Beiträge haben in diesem Fall Bilder, es gibt auch andere Multimedia-Inhalte, Neudeutsch Content. Die Beiträge sind alle pseudonym, anonym verfasst, haben Nummern und in diesem Fall geht es halt um Florian Silbereisen. Das ist ein Typ, den ich irgendwann mal auf dem ZDF gesehen habe, glaube ich. Leute können halt mit Text und multimedialen Inhalten gleichzeitig diskutieren und werden sogar dazu animiert, weil zum Öffnen einer Diskussion müssen sie ähnlich wie auf anderen Internetforen halt einen Beitrag mit zum Beispiel einem Bild veröffentlichen. Auf YouTube kann man ja eine Diskussion zum Beispiel nur veröffentlichen, wenn man ein Video veröffentlicht, sonst geht das nicht. Also ein Diskussionsfaden. Und neben der Tatsache, dass es anonym oder pseudonym funktioniert, sind Imageboards auch nicht archiviert. Üblicherweise sind die Unterforen in Seiten aufgeteilt, die haben so jeweils 5 Beiträge oder so und es gibt so 10 bis 15 Seiten und wenn ein Diskussionsfaden einen neuen Beitrag kriegt, dann kommt er halt auf die erste Seite, wie in vielleicht so PHP-Bulletin-Boards, die ihr kennt. Wenn der aber lange keine Beiträge kriegt oder zu viele Beiträge, dann fällt er hinten runter, weil er halt nicht mehr nach oben geschoben wird. Also wenn irgendwas von Seite 10 runterfällt und das hat halt nur 10 Seiten, dann ist der Beitrag nicht mehr zugreifbar, also irgendwo noch in Archiven, aber nicht mehr auf dem Forum. Und dann ist es multimedial, also Beispiel Bilder, aber es gehen auch Sounddateien und ZIP-Archive und so ein Kram. Meistens sind es halt Bilder, weil damit kann man besser diskutieren. So zum Beispiel, da sieht man dann gleich einen Beitrag unten rechts, der Typ vor seinem MacBook, der irgendwie komisch guckt. Der Beitrag referenziert den vorherigen Beitrag mit der Nummer 123456. Ist ein sogenanntes GET, ein Beitrag mit einer besonderen Nummer. Und stellt halt irgendwie die Verwunderung zum Ausdruck, aber ohne Text. Das funktioniert in traditionellen textbasierten Internetforen absolut nicht. Ist halt durch Imageboards auch populärer geworden. Mittlerweile schicken auch Leute E-Mails mit nur einem Anhang von einer Katze, die komisch guckt. Ja, wenn man da was veröffentlichen möchte auf so einem Imageboard, sieht das ungefähr so aus. Man hat halt einen Betreff, eine sogenannte Säge vergeben oder halt, naja, bei manchen Foren heißt das halt anders, dass der Diskussionsbeitrag den zugehörigen Diskussionsfaden eben nicht nach oben schiebt im Forum, wenn man zum Beispiel nicht mit dem Thema übereinstimmt. Man kann einen Kommentar geben, eine Datei hochladen und auch noch ein Passwort vergeben, falls man irgendwann später was löschen möchte. Das ist eigentlich egal. Interessant ist, da ist kein Namensfeld. Also im Gegensatz zu irgendwie den üblichen Blog-Kommentaren oder so, ist es unmöglich, die vorherigen als mit ad hominem Beschimpfungen zu überziehen. Aber du arbeitest doch bei der Telekom oder so. Und auch da entwickeln sich dann Internet-Meme. Ja, das ist halt eine Art Internet-Meme-Ökosystem ist. Und zum Beispiel aus diesem Schiff JRS Bären Kuma wird dann über gewisse Umwege dieser Bär hier, das ist der sogenannte Pedobär, den kennen viele von euch hoffentlich, er steht als Symbol für Pädophilie und ist halt auch durch 4chan, ein amerikanisches Imageboard, populär geworden, das 2003 in den USA von diesem netten Typen namens Mood gegründet wurde. Der ist ungefähr so alt wie ich und hat halt eine der meistbesuchten Webseiten der westlichen Welt, also was Diskussionsforen angeht, gebastelt und hatte jahrelang Schulden. Mittlerweile macht er, glaube ich, den Kram mit Werbung. Und ihr seht, das besteht nicht unbedingt nur aus intelligenten Inhalten. Trotzdem mögen Leute das und ich kann diese Diskussion nicht nachvollziehen. Aus diesem Pedobär werden dann bei solchen Sachen halt auch andere Sachen. Das ist zum Beispiel der Charakter American Bear. Da gibt es entsprechende Comics mit. Oder, Imageboards gab es dann halt nicht auch nur in Japan und in den USA, sondern, Imageboards gab es halt erstmal in den USA, andere außer 4chan, 7chan, 12chan und so weiter. Aber nicht nur in den USA, sondern auch international. Russland und ich glaube Finnland und Deutschland haben halt auch eine entsprechende Imageboard-Kultur. Da gibt es dann mehrere Foren, in denen Leute über Dinge diskutieren, sich Internet-Meme verbreiten und Leute anonym komischen Kram posten. Das ist jetzt so die Endform von dem entsprechenden Anfangsbild, was da als Shift-JRS-Art ankam, das Snippety-Snap. Man sieht, erkennbar ist bei diesem Krebs nur noch die Augen- und Mundpartie. Aber das ist halt eine Evolution, die jetzt insgesamt dann über 10 Jahre passierte. Also wir haben jetzt halt 2003 gab es 4chan, davor gab es halt schon diese Shift-JRS-Art. Da sieht man halt, wie lange so Internet-Meme sich verbreiten, verändern und so weiter können. Und die vorherigen Formen, wie zum Beispiel der Pedobär, sind halt auch immer noch populär. Ja, jetzt Hitler.
Ja, also das war jetzt eben so ein kleiner Exkurs jetzt zu einem ganz bestimmten, sagen wir mal, Multimedia-kreativen Raum, in dem dann beispielsweise solche Motive entstehen und sich entwickeln können und inwieweit die über verschiedene Bahnen und verschiedene Unterfuhren und so weiter sich verwandeln und mutieren können. Und das tun sie allerdings natürlich in bestimmten medialen Bahnen. Also beispielsweise im Fall Imageboards spielt natürlich vor allem die Form des unbewegten Bildes eine große Rolle, das oftmals auch natürlich manipuliert wird, beispielsweise durch das Aufprägen von Schrifttext. Nun gibt es allerdings halt andere Webseiten oder Plattformen oder Foren oder wie man das auch nennen möchte, die auch wiederum andere Meme-Ökosysteme haben mit ganz anderen multimedialen Spezialitäten. Also beispielsweise, klar, eine Webseite wie YouTube, da floriert natürlich vor allem die Form des bewegten Bildes und die bringt dann mit sich auch ganz eigene Formen von Memen. Also beispielsweise, dass man da ein Video hat, wie dieses bekannte Hitler in der Untergang-Video, dass man dann halt manipuliert, indem man halt eine Änderung durchführt, die sich über die Zeit, die Dauer des Videos vollzieht. Also sprich, dass man die Untertitel ändert, die halt dem Gerede von Hitler auf der Tonspur hinzugefügt werden. Das heißt, das ist eine Sache, die halt in Form eines Image-Sport-Memes wahrscheinlich nur mit etwas Mühe möglich wäre, so einen ähnlichen Prozess abzubilden, während es auch so etwas wie YouTube der medialen Form ziemlich nahe liegt. Und
das heißt Text-Bildschere, also falls das jemand googeln möchte.
Ja, und es gibt halt sehr viele Image-Sport-spezifische Meme-Formen. Es gibt wiederum sehr viele YouTube-spezifische oder sagen wir mal Video-spezifische Meme-Formen. Und es gibt dann halt auch verschiedene dieser verschiedenen Kulturen, die halt jeweils in bestimmte Richtungen multimedial ausgeprägt sind. Also es gibt beispielsweise die sehr interessante Seite ytmnd.com, die eine merkwürdige Twitter-Form aus Standbild, GIF-Animationen, Endlosschleife und Tonspur-Loop und Text als Inhaltsstandard hat. Meistens besteht sie halt aus einem bestimmten Hintergrundmotiv, das zuweilen animiert ist und zuweilen auch nicht, so einem Schrifttext, der aufgeprägt ist und dann halt einem bestimmten Audioschnipsel in Endlosschleife. Das kann man für eine vielleicht nicht sehr weitbringende Form halten, allerdings gibt es halt endlos viele dieser Seiten auf dieser Seite ytmnd.com, die diese Form haben und die aufeinander Bezug nehmen, weil sie beispielsweise bestimmte Motive, bestimmte Bewegungen, bestimmte Audioclips immer wieder und wieder und wieder verwenden und da lassen sich dann halt komplexe Stammbäume bauen, wie halt dieses eine YTMND auf das andere aufbaut und so weiter. Dann, wie ich schon erwähnte, auch so etwas wie Twitter beispielsweise gehört natürlich zur Memesphäre und lebt dann natürlich vor allem über schrifttextliche Meme. Und da ist dann auch ganz interessant zu beobachten, dass es halt wiederum diesen Plattformen sehr spezifische Formen der Weiterverbreitung und der Modifikation gibt. Also beispielsweise der Retweet, der ursprünglich halt angefangen hat dadurch, dass Leute aus anderer Leute Twitter-Nachrichten Text genommen haben und sie in ihre eigenen geschrieben haben mit einem RT und dann der Benutzername dahinter, sodass es eine bestimmte Konventionen gab, wie man Texte zitiert oder weiterverbreitet, was dann aber gleichzeitig halt von Twitter auch aufgegriffen wurde und richtig in die Architektur des Dienstes gegossen wurde durch eine Retweet-Funktionalität. Das heißt, man muss nur noch auf einen Button drücken und dann erscheint plötzlich eine bestimmte Nachricht von jemand anderem im eigenen Nachrichtenfluss, als hätte man sie übernommen. Das ist so dass man bestimmte sehr eingeschränkte Formen des Inhalts hat, die gleichzeitig allerdings sehr stark eingebunden sind in eine Architektur, die beispielsweise das Weiterleiten sehr, sehr, sehr leicht macht, ist so ein Wesensmerkmal, was sich dann halt auch bei anderen Microblogging-Formaten wie etwa Tumblr spiegelt, was im Grunde genommen diese Funktionen, die man da bei Twitter sieht, übernimmt. Das Interessante ist jetzt allerdings so an diesen Microblogging-Diensten, die jetzt so in den letzten Jahren sehr stark die Memesphäre dominieren, dass sie verglichen mit früheren Formen, wie gesagt, oft nur sehr eingeschränkte Manipulations- oder Erweiterungsmöglichkeiten gegenüber einem Text bilden. Das heißt, am naheliegendsten ist es eigentlich, einen Text zu reproduzieren, indem man einfach nur auf den Retweet-Button drückt. Das kostet wenig Arbeit und erlaubt es einem sofort, einen Text weiterzureichen, während man beispielsweise auf Imageboards, um dafür zu sorgen, dass ein Text sich verbreitet und auch irgendwie eine gewisse Lebensdauer hat, man halt immer doch ein gewisses anderes Maß an Arbeit investieren muss, ihn immer wieder neu einstellen und auf die Webseite hochladen muss beispielsweise oder halt bei bestimmten, meinetwegen schriftsprachlichen Textmemen halt eine bestimmte Phrase immer wieder wiederholt und dabei auch eigene Formulierungsarbeit hineinstecken muss, was dann dazu führt, dass es eine größere Möglichkeit der Veränderung des Textes gibt. Während man hier, da muss ich halt nur auf den Knopf drücken und schon lesen das halt alle meine Leser und auf diese Weise gibt es dann halt eine ganz andere der Dynamik der Beibehaltung, der Verbreitung und der Veränderung von Inhalten, eben basierend auf der Architektur, in der das erfolgt. Das führt dann auch, wenn man sich so diese verschiedenen Meme-Ökosysteme anschaut und wie sie untereinander in Beziehung stehen, kann man dann auch sehr verschiedene Weisen betrachten, inwieweit Meme halt etwas sind, was sich sehr weit verbreitet und teilweise sogar zu so einer Art Universalsprache wird. Also beispielsweise so bestimmte Rage-Faces oder Lolcats sind so Meme, die gewissermaßen international zu funktionieren scheinen, wo jeder quasi die Sprache zu sprechen scheint. Gleichzeitig gibt es allerdings auch Meme-Ökosysteme, die gewissermaßen argwöhnisch darauf achten, dass ihre Meme auch nicht die eigenen Grenzen verlassen, weil dort die Meme halt als so eine Art Insidersprache fungieren. Das heißt, man kann beispielsweise sehr gut schauen, ob jemand zur Kultur dazugehört oder nicht, indem man schaut, aha, kann der beispielsweise die Lolcats richtig formulieren versteht er eine bestimmte Anspielung, versteht er, was es aussagt, wenn ich dieses Bild in den Diskussionsfaden poste. Das sind dann sogenannte Shibboleths, das heißt, man erkennt an der Aussprache des Wortes Shibboleth, ob man zu einer bestimmten Kultur gehört oder nicht. Das sind so einige der Aspekte, die man so beim durchschauen kann, wenn man sich so die verschiedenen Meme-Ökosysteme anschaut. Um sich da ein bisschen selber vielleicht auch zu vertiefen zu bestimmten Themen oder Ökosystemen, die einen stärker interessieren, einzulesen, haben wir da einige Webseiten gesammelt oder Arbeiten, die wir weiterempfehlen können. Die erste Anlaufstelle für Leute ist meistens offensichtlich natürlich so etwas wie die Wikipedia. Die ist jetzt nicht unbedingt die umfassendste Quelle zum Thema Internet-Memen. Allerdings, wenn ich jemandem sage, schau dir mal dieses Thema an und er hat sich noch nie damit beschäftigt, dann könnte ihm beispielsweise diese List of Internet-Phänomena sehr leicht empfohlen werden. Und insgesamt hat die Wikipedia zu vielen Internet-Memen, wenn sie sehr populär sind, sehr Mainstream und auch in der Presse darüber massiv berichtet wurde, auch oft sehr gute Artikel mit langen Literaturlisten, wo man sich dann zu dem Thema vertiefend einlesen kann. Und es gibt dann halt auch durchaus zuweilen nicht sehr langlebige Spezialartikel, wie beispielsweise Internet-Meme in China, die auch durchaus einem auch neue Erkenntnisse abluchsen können, wenn man sich bereits in das Thema einigermaßen eingelesen glaubt. Dann eine andere sehr offensichtliche Anlaufstelle ist Know Your Meme. Das ist eine Seite, die einsteigerfreundlich so ziemlich jedes in gewissem Maße populäre Meme versucht zu erklären und das auch in einer Weise, die man verstehen kann, wenn man sich nicht in diese Kulturen jetzt tief vorher eingearbeitet hat. Es sind so zu sehr, sehr, sehr vielen Meme gibt es dort auch oft sehr gut verfußnotete Artikel, die die Geschichte schildern und auch zu verschiedenen Meme-Kulturen oder Meme-Formen. Encyclopedia Dramatica ist wiederum gewissermaßen in der Zugänglichkeit das Gegenteil, weil das eine Webseite ist, die gerade so aus dem Imageboard-Universum und dem Troll-Universum kommt und was sich halt auch in der Sprache und den Inhalten der Artikel niederschlägt. Sie sind voller Anstößigkeiten, sie sind oftmals auch sehr enigmatisch formuliert, eben in einer Sprache, die eigentlich schon eine Vorkenntnis diverser Meme voraussetzt. Aber wenn man sich in diese Sprachen ein bisschen eingearbeitet hat, dann ist es eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, um sich beispielsweise über einige obskurere Meme zu informieren und dort findet sich dann beispielsweise oft ausgiebige Screenshots alter Imageboard-Fäden und dergleichen. Das Urban Dictionary ist ein Jargon-Lexikon, vor allem für Jugendsprache und Szenesprachen, was allerdings auch benutzt wird, um in bestimmten Internet-Subkulturen gängige Formulierungen oder sogar Phänomene zu erklären. Und dann gibt es halt noch diverse Spezialthemen, die von einzelnen Wikis abgehandelt werden. Oftmals beispielsweise zu dem Genre der YouTube-Poop-Videos gibt es halt ein Wiki. Es gibt ein Wiki zur Newgrounds, diesem Flash-Portal. Es gab mal ein YTMND-Wiki, was leider derzeit nur noch auf dem Webarchive zu finden ist und so weiter. Unter Lurkmer und Memi, die dann halt zur russischen bzw. finnischen Memewelt Anlaufstellen bieten. So, das sind allerdings alles so Arbeiten, das sind also alles so mehr enzyklopädische Wiki-Arbeiten. Es gibt beispielsweise auch einzelne Personen, deren Arbeit man verfolgen kann, wo man viele sich in das Thema einarbeiten kann. Also beispielsweise Jason Scott, der unter anderem für das Internet Archive arbeitet und sehr viel archivarische Arbeit macht, um eben auch viele Internetkulturen zu dokumentieren, wenn beispielsweise deren Webseiten abgeschaltet werden. Also wenn beispielsweise Yahoo entscheidet, dass GeoCities nicht mehr benötigt wird. Der hat beispielsweise einen sehr schönen Vortrag erhalten auf der Roffelcon Before the Law. der auch vieles zu dem Thema Frühgeschichte oder Vorgeschichte von Internet-Memen erfasst und beispielsweise viel erzählt, auch bis hin zurück zur Telegrafie-Kultur, was es davon so an Merkmalen gab, die man dann später genealogisch bis ins Internet zurückverfolgen kann. Und er hat beispielsweise auch eine sehr schöne Dokumentarfilmreihe über die Mailboxen-Welt gemacht, die unter anderem eine Folge enthält zur sogenannten Art-Scene, die halt sich damit beschäftigt hat, was kann man so an ASCII und ANSI-Kunst machen und was halt auch so für die Netzkultur, künstlerische Netzkultur ein sehr, sehr wichtiger früher Akzent war. Wer am Sonntag hier ist, sollte sich unbedingt anschauen die Vorträge von Olia Lialina und Dragan Espenfried. Die haben nämlich sehr viel zum GeoCities-Universum gearbeitet und den Torrent eines Großteils der GeoCities-Webseiten, die von dem Internet Archive und anderen halt versucht wurden zu archivieren, bevor sie von Yahoo gelöscht werden, auszuwerten und verfolgen beispielsweise in ihrem Blog sehr ausführlich, inwieweit bestimmte GIF-Animationen und dergleichen sich in welchen Nachbarschaften verbreitet haben, also welchen Webseiten Nachbarschaften und wie die dann beispielsweise von Leuten auch teilweise verändert wurden, etwa indem man bei bestimmten Standbildern halt verschiedene zusätzliche Bildschritte hinzugefügt hat, um sie zu animieren. Und jetzt kommen wir noch kurz zum Punkt Wissenschaft. Also die Wissenschaft so im traditionellen Sinne, das, was an den Universitäten gemacht wird und womit Leute sich ihre Doktorgrade erarbeiten und dergleichen. Da ist so der Bereich Internet-Meme lange Zeit ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, was allerdings auch wahrscheinlich einfach daran liegt, dass es ein sehr neues Thema war. Aber jetzt so in den letzten Jahren, so vor allem seit Beginn des gegenwärtigen Jahrzehnts, häuften sich doch merklich die wissenschaftlichen Arbeiten zu diversen Themen und arbeiten sich zumindest so sehr zögerlich forschend hin zu verschiedenen Methodiken, mit denen man das Thema Internet-Meme und die angeschlossenen Kulturen erforschen kann. Und wir haben wir wollen so ein, zwei einfach mal benennen und ein, zwei Worte zu denen verlieren, um so eine Orientierung zu geben, was da so an Möglichkeiten derzeit aufgespannt wird. Wir fangen an mit...
Ja, Jana Herwig hat, ich glaube in Wien, eine Arbeit geschrieben namens Fluktuierende Kollektive, lebendiges Archiv, das wird noch klar, semiologische Praktiken im Imageboard forschen. Es geht da um Kommunikation, also Semiologie hat irgendwas mit Zeichen zu tun und sie stellt halt fest, dass es gerade in Imageboards sehr viele Sachen gibt, die sich unterscheiden von nicht nur der sonstigen Kommunikation in Diskussionen, sondern auch sonst irgendwie im Internet. Einmal hat man zum Beispiel diese Flüchtigkeit von Imageboards gegenüber der Speicherung sonst, die eher der Flüchtigkeit einer analogen statt einer digitalen Kommunikation ähnelt. Dann hat man eben, Blom sagte das gerade schon, irgendwie Meme, die nur in bestimmten Kontexten Sinn ergeben, also dass Kommunikation plötzlich sehr stark kontextabhängig ist, was auch im Digitalen nicht ganz so sein sollte meistens. Und sie stellt auch fest, es ist nicht besonders einfach, das ein Hier oder ein Dort zu benennen. Also wenn Leute zum Beispiel ein Profil auf einer Social-Media-Webseite haben, dann können sie sagen, auf Facebook ist dies mein Profil. Oder wenn Leute sich auf einen Wikipedia-Artikel beziehen, können sie sagen, das und das steht auf Wikipedia. Das ist schwierig, wenn die entsprechenden Webseiten flüchtig sind, wenn die Inhalte nicht dauerhaft gespeichert werden und wenn auch, weil alle Leute anonym oder pseudonym veröffentlichen oder diskutieren, die Subjekte nicht einfach feststellbar sind. Also selbst das, was ist ich und was sind die anderen, lässt sich halt sehr, sehr schwierig bestimmen bei Imageboards, wenn jemand irgendwie eine Diskussion speichert. Ich kann selber nachher nicht, außer aus meinem Gedächtnis, rausfinden, was ich da eigentlich beigetragen habe. Fluktuierende Kollektive, damit meint sie, dass halt die Mitgliedschaft in so etwas nicht fest ist. Also irgendwie, wer heute auf 4chan ist und wer in 2 Jahren auf 4chan ist, irgendwie bezeichnen wir das immer 4chan, aber die Personengruppen kommen da halt rein und raus, die Einzelpersonen sind heute da, morgen nicht. Trotzdem läuft das irgendwie weiter, hat irgendwie eine Kontinuität. Und lebendiges Archiv, das ist halt der Punkt, dass Meme von Menschen, also Lebewesen, weitergegeben werden. Wenn die digital gelöscht werden, dann funktioniert das nur, wenn Menschen die archivieren. Also wir haben zwar sowas wie das Internet Archive, das bezieht sich aber, glaube ich, bisher noch nicht auf Imageboards. Menschen müssen halt eine Information weitertragen, neu posten, neu kontextualisieren, damit die überlebt. Die kann man runterladen. Ich blende das jetzt sehr kurz ein, weil wir, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit haben, aber ist ja alles online. Ja, und er sagt jetzt noch was zu Kate Miltner.
Ja, wer auf der Republika war, hat vielleicht Kate Miltner gesehen. Die hat dort ihre Arbeit über Lolcats präsentiert. Hat im Wesentlichen verschiedene Nutzergruppen von Lolcats interviewt. Und da war eigentlich so das Interessante, dass es eben nicht nur einfach so beispielsweise die Imageboard-Nutzer gab, die üblicherweise demografisch so junge Männer sind, sondern dass es beispielsweise auch eine sehr rege Kultur von Frauen in einem Alter durchaus bis über die 70 gibt, die in bestimmten Communities Lolcats verwenden. Und es gibt dann halt noch so den Casual User, der einfach nur so Lolcats weiterreicht, weil das halt so, wenn man im Büro gelangweilt sitzt und im Internet surft, so das ist, was man dann halt so auf Facebook sieht. Und das sind so drei verschiedene Benutzergruppen, die sich dann beispielsweise sehr unterscheiden darin, wie eng sie beispielsweise darauf achten, dass die Grammatik der Sprache, die den Katzen in den Mund gelegt wird, korrekt verwendet wird und also quasi die korrekten Rechtschreibfehler eingebaut hat und die korrekten Formulierungsfehler. Er hat vor allem sich damit beschäftigt, inwieweit Leute das halt als Sprache, als Kommunikation benutzen. Das heißt, man verbreitet nicht einfach nur Lolcats, weil man das Motiv lustig findet, sondern weil es sich in bestimmten Situationen beispielsweise eignet, um eine bestimmte Emotion darzustellen, weil man meinetwegen Leuten, die traurig sind, auf diese Weise eine bestimmte Form von Grußkarte oder Mitgefühl zusenden kann. Und das war im Wesentlichen, womit sie sich da beschäftigt hat. Und weiter?
Ja, dann gibt es noch in Deutschland in den Unterwelten des Web 2.0 Ethnographie eines Imageboards von Nils Löber 2011, der damit Magier geworden ist. Der beschreibt halt die Kulturpraxen in so einem Imageboard und er macht das als Ethnologe mit der teilnehmenden Beobachtung. Also er interviewt die Leute nicht, sondern schaut, wie verhalten die sich in ihrem natürlichen Kontext, liefert dafür dann auch Tipp für andere Ethnologen, wie man sich unerkannt in diesem Internet bewegt, damit Leute nicht merken, dass man hier die ganze Kultur ausforscht. Wichtig für CCC und so. Einweg-E-Mail-Adressen nutzen, JavaScript abschalten, Browser-Cache leeren und VPNs verwenden. Ist auch sonst nützlich. Und er hat sich dann mal ein deutschsprachiges Imageboard, dessen Namen ich jetzt hoffentlich unkenntlich gemacht habe, angeschaut und hat eine interessante Sache gemacht, nämlich hat Internetforen klassifiziert. Also er hat geguckt, wie sind in verschiedenen Foren die Regelungen zu Namen, wie strikt sind Regelungen oder gibt es vielleicht Anarchie, wie funktioniert die Archivierung, wie funktioniert die Machtstruktur, gibt es halt Moderation, wie funktionieren Diskussionen, also threaded versus unthreaded, Baumstruktur oder linear, wie ist die Medialität, also nur Text oder Text und Bilder oder Text und Videos oder alles Mögliche und was bedeutet eigentlich die kommerzielle Ausrichtung für Internetforen? Darauf kann man auch sich in anderen Fällen beziehen, wenn man Meme-Ökosysteme untersuchen möchte. Und das lässt sich halt auch runterladen, das ist ein sehr langes PDF und nicht alles, was da drin steht, stimmt, aber naja, Internet.
Ja, das waren jetzt so Beispiele, wo Leute sich so ethnologisch und dergleichen versucht haben, die Welten einzuarbeiten, die in Internet-Meme florieren. Es gibt aber auch so den Versuch, das quasi mit harten Zahlen, mit Statistik und dergleichen zu machen, also im Sinne von zu gucken, inwieweit beispielsweise bestimmte Ökosysteme es erlauben, dass bestimmte Formen von Memen sich wie schnell, mit welcher Masse und dergleichen verbreiten. Das heißt, es gibt so den Versuch, das alles quantitativ zu analysieren und dann halt so schöne Graphen zu bauen, die dann halt gucken, inwieweit in bestimmten Diensten halt beispielsweise das Googlen nach einem bestimmten Begriff oder das Suchen nach einem bestimmten Begriff oder das Vertaggen entlang eines bestimmten Begriffs sich entlang der Popularisierung eines Memes halt verändert hat und dann daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen. Das ist halt so ein Ansatz, der so in mehreren Arbeiten praktiziert wird und beispielsweise stellt man dann halt fest, dass es beispielsweise auf Twitter sehr oft den Trend gibt, dass Meme sehr, sehr schnell, sehr, sehr populär werden und dann sehr, sehr schnell auch wieder eingehen. Solche Beobachtungen kann man dann halt mit diesen quantitativen Analysen machen. Das Problem ist allerdings bei diesen Arbeiten auch, dass sie halt oftmals sehr unsichere Datenbasis haben, weil sie im Grunde genommen das nutzen müssen, was ihnen dann halt einzelne Dienste, die oft auch schon aus kommerziellen Gründen gar nicht so großzügig sind mit ungefilterten Rohdaten ihnen so an Materialien die Hand geben, um das dann halt darzustellen. Aber es gibt dann halt schon, man sieht dann schon sehr viel Versuche, da beispielsweise dann zu gucken, ob man bestimmte Formeln für die Verbreitung von Epidemien etwa abbilden kann auf dem, was man dann so ausliest an Daten aus beispielsweise bei Twitter. Und Ja, da sieht man halt aber eigentlich so ein wesentliches Problem so der akademischen Arbeit zu dem Bereich ist halt, dass oftmals man beispielsweise gerade, wenn man versucht, historisch etwas weiter zurückzugehen, eigentlich bei diesem Internet, das angeblich nie vergisst, doch teilweise Schwierigkeiten hat, repräsentative Mengen beispielsweise an Geocities-Seiten oder dergleichen zu finden, um solche Sachen dann halt zu analysieren. Das heißt, die Archivarbeit ist eigentlich so der Schritt, der gerade so noch sehr, sehr, sehr viel zu tun ist bei der wissenschaftlichen Erschließung von Internet-Memen. Und ja...
Ja, das Buch, was wir gemacht haben, hat eine Website, http://internetmeme.de. Und wir werden das Buch auch online stellen. Also das wurde unter einer Creative Commons Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, Deutschland 3.0 Lizenz veröffentlicht, die, sobald O'Reilly aufhört, es zu verkaufen, auch in eine Creative Commons Namensnennung Deutschland 3.0 Lizenz umgewandelt wird. Also das gleiche wie die Wikipedia. Wir werden das Buch da als HTML-Kapitel, also einzelne Kapitel verlinkbar, hochladen, sobald wir fertig damit sind, die letzten Änderungen aus einer Git-Branch in eine andere zu mergen. Ja. Vielen Dank. Ich danke den Mitgliedern der Academy.
Ja. Ich nehme mal an, die Zeit ist vorbei, oder? Ja, dann können wir ja noch durchaus die eine oder andere Frage entgegennehmen. Falls es Bedürfnis nach Fragen gibt oder falls es Fragen gibt.
Aber keine weiteren Fragen, gut.
Sehe niemanden sich melden und auch niemand, der ruft, nachdem ich gesagt habe, es meldet sich niemand, also gibt es offenbar keine Fragen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.